Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Gunda Windmüller ist Autorin und Yogalehrerin und hat ein wunderbares Buch über Yoga geschrieben. Yoga, wie es wurde, was es ist. Kulturgeschichte eines globalen Phänomens. Zusammen mit Gunda tauchen wir ein in die Geschichte, die Philosophie und die popkulturellen Auswüchse dieser Praxis. Im Gespräch erzählt Gunda von ihren Heureka-Momenten, die Yoga ihr beschert hat, und findet so schöne Bilder. Zum Beispiel spricht sie davon, dass Yoga ihr wie ein Schuhanzieher wieder in ihren Körper geholfen hat. Außerdem klären wir darüber auf, was die Beatles und Taylor Swift mit Yoga zu tun haben und warum es überhaupt Gurus gibt. Namaste und viel Spaß mit Gunda Windmüller bei 50 über 50. Du hast ein tolles Buch über Yoga geschrieben und ich würde ganz gerne von dir wissen, weil dein Lebenslauf, bevor du auch Yoga-Lehrerin geworden bist, sah sehr bunt aus. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wo du so herkommst.
Ich komme aus Köln und dann habe ich Soziologie, Politik und Anglistik studiert und habe eigentlich relativ schnell sehr großen Spaß auch an der akademischen Arbeit gefunden und wollte lange an der Uni bleiben und habe mich dann entschieden, eine Promotion zu machen. Ich habe in Anglistik promoviert und dann war aber irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, nachdem ich fertig war mit der Diss, ich muss hier raus, aber was mache ich eigentlich da draußen? Ich wusste gar nicht so richtig, was es da draußen so gibt und bin dann so ein bisschen im Wissenschaftsmanagement gelandet, weil das irgendwie so das einzig Sinnfällige war, für das ich die Fantasie hatte, was ich tun könnte. Da habe ich mich dann aber schnell wirklich sowas von zu Tode gelangweilt, dass also innerhalb kürzester Zeit tauchte immer so das Bild einer Sanduhr vor mir auf, durch das ich mein Leben nach unten rinnen sah. Ich kann das wirklich nicht in den düstersten Tönen malen, so war es wirklich. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie eine Art von Befreiungsschlag vollziehen und habe gekündigt, ohne eine Idee zu haben, ohne was Neues zu haben. Ein guter Freund hat mir so einen Job in seiner Firma besorgt, damit ich sozialversichert war und so die Chance hatte, das so ein bisschen auszuprobieren. Dann habe ich mir selber ein Radical Sabbatical verordnet. Mhm. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach nur das, nachdem mir wirklich die Lust steht. Mhm. Und guck mal, was denn mir meine Lust so vorgibt. Und in dem Jahr habe ich ein Praktikum in einer Brauerei gemacht. Ich war in London, habe da in so einem Museum gearbeitet. Ich habe bei einem Anwalt ein Praktikum gemacht in einem Restaurant. Und ich habe währenddessen, was man damals noch tat, gebloggt über diese ganze Geschichte. Und bei diesem Bloggen fiel mir irgendwann auf, hey, ich schreibe aber auch gerne. Mhm. Vielleicht wäre Journalismus was. Und dann habe ich mich für ein Praktikum bei der Huffington Post damals beworben. Und am Ende des Praktikums haben die mir ein Volo angeboten. Ich bin dann also nach München gezogen, habe das Volo gemacht und auf einmal war ich Journalistin. Und von dort bin ich dann weiter nach Berlin gezogen und habe, das ist jetzt über 10 Jahre oder genau 10 Jahre her, seitdem als Journalistin in den verschiedensten Kontexten gearbeitet und Buchautorin und Yogalehrerin jetzt seit 5 Jahren.
Okay, das ist ja auch schon dein zweites Buch, was du geschrieben hast. Mhm. Ne? Was war das erste?
Das erste hieß Weiblich ledig, glücklich sucht nicht. Ja, eine Streitschrift gegen das Single-Shaming, sozusagen. Ja.
Okay. Und das aktuelle Buch ist aber ein Buch über Yoga. Es ist eine ganz tolle Kulturgeschichte. Man lernt wahnsinnig viel. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Yoga?
Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Ich war damals noch in Köln in einem Fitnessstudio und habe da die üblichen Bauchbeine, Po und Step 1 bis 2 Kurse belegt. Und irgendwann stand dann da auf dem Kursplan auch Yoga, sonntags morgens um 11. Und ich hatte irgendwie schon mal davon gehört. Also das war irgendwas so mit Stretching. Und da, also meine Idee war, dass ich da irgendwie Spagat lerne oder wie ich meinen Fuß hinter den Kopf kriege. Und ich dachte, das wäre eigentlich mal ganz cool, so beweglich zu sein. Und dann bin ich in diese Stunde gegangen und es war also, hatte nichts mit Spagat zu tun oder ich habe auch nicht gelernt, da sonderlich flexibel zu werden. Aber bin dann erstmal dran geblieben. Das war bei Bea damals. Ja, Bea ist meine erste Yogalehrerin geworden und hat das, wie gesagt, ganz anders gemacht, als ich das dachte. Aber das war das Erste, was ich gelernt habe.
Und was war es dann, was dich dran gehalten hat?
Was ich irgendwie toll fand, also Bea hat immer einen Ablauf. Das war immer der gleiche Ablauf, den sie durchgespült hat. Und ich war eigentlich also so von allen sportlichen Betätigungen was total anderes gewöhnt. Also wie gesagt, Step Aerobic, da ging es irgendwie um schneller, höher, weiter und um irgendwie auf einen Beat und es war laut und man musste irgendwie was schwitzen, damit man was getan hatte. Und Bea war das völlige Kontrastprogramm dazu. Es war sozusagen, sie hat sich auch der Langeweile so hingegeben, weil es wirklich jedes Mal dasselbe war und das Gleiche war. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, also nach einer Zeit konnte ich die Sequenz auch auswendig. Warum gehe ich dann auch hin? Es gab natürlich trotzdem gute Gründe, wieder zu Bea zu gehen, die da einfach immer nur saß und ansagte. Und das hat mich irgendwie auf ganz anderen Ebenen herausgefordert. Dieses Stillsein, dieses Bei-mir-Sein, dieses doch immer wieder was Neues finden in einer Sequenz, die man meint, total in- und auswendig zu kennen. Und das war ein ganz anderes Angebot, als ich das so von anderen Bewegungsarten kannte. Und das hat mich fasziniert.
Und war das auch körperlich herausfordernd für dich?
Eigentlich nicht, nee. Also Yoga dann irgendwann schon, aber das Anfangs-Yoga nicht so. Nee.
Okay, also war es direkt so diese geistige Herausforderung, ja, die dich fasziniert hat an dem Sport. Hast du das sonst schon mal bei irgendeinem anderen Sport gehabt?
In dem Maße glaube ich tatsächlich nicht. Also eine geistige Herausforderung auf einer anderen Ebene. Also ich bin auch immer schon viel gelaufen. Und also langes Ausdauertraining, das ist ja nochmal geistig auf einer ganz anderen Ebene herausfordernd. Das ist ja auch, kann auch wahnsinnig langweilig sein. Aber auch da hat man ja so einen eigenen Rhythmus, dem man nachläuft, hinterherläuft oder den man so ein bisschen kultiviert. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist zumindest was Ähnliches.
Wie würdest du denn Yoga definieren, jetzt aus deiner Sicht?
Für mich ist es eine Praxis, zu der alles Mögliche gehören kann. Also sowohl Atmen als auch Meditation oder auch Bewegung. Also ich nenne es einfach mal global Praxis, mit deren Hilfe ich ja vielleicht in einen anderen Bewusstseinszustand kommen kann. Und ich meine das jetzt gar nicht so spirituell, wie es klingt, sondern in einem Bewusstseinszustand, der sozusagen einfach nicht mein alltäglicher Bewusstseinszustand ist. Also wenn ich jetzt hier sitze mit dir, habe ich natürlich auch irgendwie eine Art von Körpergefühl. Aber meinen Körper nehme ich anders wahr, wenn ich Yoga mache. Das ist nichts Esoterisches, das ist einfach nur eine andere Wahrnehmungsschärfe vielleicht. Und das ermöglicht Yoga als Praxis.
Und wie ging dein Yoga-Weg denn weiter?
Also ich bin dann irgendwann aus Köln weggezogen und habe Yoga nicht mehr so regelmäßig gemacht. Also ich habe es immer mal wieder gemacht, aber das hat sich dann so total verloren. Also so wie so viele, ich müsste mal wieder Yoga machen. So war das bei mir auch. Ich habe vielleicht ein, zweimal im Jahr irgendwann, wenn mich eine Freundin mitgenommen hat oder wenn ich von irgendjemandem gehört habe, da ist ein nettes Studio, gehst du mal hin. Manchmal habe ich es noch für mich selber so ein bisschen gemacht, aber im Prinzip war da nichts, hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Und dann gab es diesen Moment vor, ich glaube, 6 Jahren, da ging es mir gar nicht gut und ich hatte was am Fuß und musste deswegen zur Physiotherapie. Und die hat, also es war auch so, Balance war ein Thema mit meinen Füßen, hat mit mir so Balanceübungen aus dem Yoga gemacht. Und dann hat sie mich irgendwann mal so in den Krieger 2 hinein manövriert und da hatte ich so eine Art Heureka-Moment. Also ich spürte, wie mein Fuß, mein Bein auf dieser Erde stand. Also ich hatte so eine wirkliche Verbindung zur Erde, die ich in der damaligen Zeit, wo es mir einfach dreckig ging, nicht so wirklich gespürt hatte. Und das zweite Element war, dass ich auf einmal auch gespürt habe, ich kann da ja was dran tun. Ich habe die Chance, etwas daran zu tun, wie ich mich hier fühle oder wie stark ich mich fühle. Und das war damals in dem mentalen Zustand, in dem ich mich befunden habe, psychischen Zustand, was so Neues, dass ich aus dieser Physiotherapie raus bin und sagte, ich will wissen, wie das geht. Ich muss eine Ausbildung zur Yogalehrerin machen. Weil ich dachte, ich kriege das da raus. Und da bin ich nach Hause gegangen, habe gegoogelt, Yogalehrerausbildung Berlin. Und ich glaube, es war auch Zufall, 4 Wochen später ging es los. Dann habe ich die Ausbildung angefangen und habe zugleich auch angefangen, wahnsinnig viel Yoga zu machen. Also ich glaube, ich habe bestimmt 2 Jahre lang mindestens 90 Minuten am Tag, jeden Tag Yoga gemacht.
Wow.
Ja, kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, aber das war wirklich, wirklich krass damals, ja.
Und wie bist du in diesen Sog hineingeraten? Warum wurde das auf einmal so viel?
Ich glaube, was es mir damals auch gegeben hat, war, ich nenne das heute so Schuhanzieher. Also Yoga hat wie so ein Schuhanzieher zurück in meinen Körper funktioniert. Also weil es mir einfach nicht gut ging, hatte ich auch kein gutes Körpergefühl damals. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man irgendwie psychisch nicht gut drauf ist, dann ist man auch so mäh. Und ich hatte zum Teil wirklich fast so Momente, wo ich mich also gar nicht mehr als Teil meines Körpers gefühlt hatte. Und dieses Yoga hat mir auf einmal geholfen wie so ein Schuhanzieher, dass ich mich in diesem Körper wieder wohnlich und breit machte und irgendwie spürte, ach so, du kannst dich nicht nur wohlfühlen, du kannst diesen Körper auch irgendwie steuern. Du kannst, das ist irgendwie dein Zuhause letzten Endes. Und das war so schön und so ein gutes, ermächtigendes Gefühl auch, dass ich da einfach, also süchtig ist massiv übertrieben, aber dass ich da einfach so dranbleiben wollte und das noch weiter treiben wollte einfach.
Und du sagst, es ging dir zu der Zeit nicht gut. Hat Yoga das geschafft, alleine dich zurückzuholen, oder hast du dir auch eine therapeutische Begleitung gesucht?
Ich hatte auch eine therapeutische Begleitung. Mhm. Also ich würde auch jetzt nicht sagen, Yoga so einen massiven Anteil daran geben wollen. Aber es hatte auf jeden Fall einen Anteil an der Gesundung oder an meinem Wohlbefinden.
Mhm. Und wenn du gesagt hast, ich will jetzt die Ausbildung machen, um herauszufinden, wie das geht, was in meinem Heureka-Moment da passiert ist. Hast du das rausgefunden?
Jein. Also es ist, ich glaube, das kennt vielleicht auch jede und jeder, wenn man eine Yogalehrerin-Ausbildung macht oder vergleichbare Ausbildung, kommen ja immer noch mehr Fragen. Also erstmal kommen da noch mehr Fragen, aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile für mich verstanden habe, was eben dieses Schuhanzieh-Moment war. Mhm. Und dass ich auch glaube, dass es vielleicht gar nicht so sehr, vielleicht war es auch nur Zufall, dass das damals Yoga ausgerechnet war, wenn sie mit mir irgendwie eine andere mich ins Wasser geschubst hätte und ich geschwommen wäre oder mir irgendwas anderes. Ich glaube, es war tatsächlich eine Körperpraxis, die ich damals auch brauchte. Mhm. Und ich glaube, dieses Verständnis, also dieses sehr viel globalere Verständnis von Zusammenwirken, Körper und Geist und Aufstellung, ich glaube, das habe ich schon so ein bisschen auch verstanden durch die Ausbildung und die Zentralität dessen für unser aller Leben.
Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man krank ist, hat man wirklich genug Sorgen. Da will man sich nicht noch den Kopf über Rezepte und Kosten zerbrechen. Genau da setzt Doc Morris an. Für jedes online bestellte Medikament auf Rezept gibt es bis zu 10 Euro Bonus, und zwar jedes Mal, auch bei Wiederholungskäufen. Das Guthaben sammelt sich automatisch und wird am Ende jedes Quartals aufs Bankkonto ausgezahlt. Oder man nutzt es direkt zur Zahlung bei der nächsten Bestellung. Und für alle, die Doc Morris noch nicht kennen: Es gibt zusätzlich 15 Euro Neukundenrabatt, wenn ihr euer erstes E-Rezept über die App einlöst, mit dem Code, den ihr in den Shownotes findet. Das Ganze ist wirklich unkompliziert. Krankenkassenkarte ans Smartphone halten, Rezept in der App einreichen, fertig. Die App zeigt euch sogar vorher an, wie hoch euer Bonus ausfällt. Und praktisch, ihr könnt auch Rezepte für eure Eltern oder andere Familienmitglieder einreichen. So wird die Arzneimittelversorgung nicht nur einfacher, sondern auch günstiger. Doc Morris, mach's dir doch einfach. Mehr Infos gibt's auf docmorris.de und natürlich in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Doc Morris für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Wer diesen Podcast kennt, der weiß, die Wechseljahre sind eine Phase, die viele Frauen als echte Herausforderung erleben. Stimmungstiefs, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme oder Hitzewallung. Genau hier setzt das neue Buch Hot Stuff – Wechseljahre Wissen to Go an. Die renommierte Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig und die Journalistin Katrin Simonsen geben dir Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die hormonelle Umbruchszeit. Klar, verständlich und wissenschaftlich fundiert. Sie erklären, was im Körper passiert, welche Therapien helfen können und geben praktische Tipps für den Alltag. Ein echter Kompass durch den hormonellen Ausnahmezustand, in dem sich in Deutschland gerade 9 Millionen Frauen befinden, damit du mit deiner Ärztin auf Augenhöhe sprechen kannst. Hot Stuff, Wechseljahre Wissen to Go, voller aktueller Infos, kompakt, verständlich geschrieben und von den Macherinnen des erfolgreichen Podcasts Hormon gesteuert. Das Buch gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Danke an meinen Werbepartner DTV für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Nach der Ausbildung hast du dann den Schritt gewagt oder den Schritt getan, zu unterrichten. Den tut ja auch nicht jeder. Mhm. Wie war das bei dir? Wann ist dieser Wunsch auch aufgekommen, hin zu dem, ich möchte weitergeben, was ich hier gerade lerne?
Mhm. Das kam so ein bisschen graduell während der Ausbildung, weil wir müssten auch uns immer gegenseitig unterrichten natürlich in der Ausbildung. Und dann habe ich, also das Erste, was ich gemerkt habe, wie wahnsinnig schwierig das ist, wie komplex das ist. Mhm. Also so ein, nicht nur die richtigen Ansagen zu machen, sich das alles zu merken in der Reihenfolge und so weiter, in der Geschwindigkeit, auch so ein Raum zu halten, zu merken, wer ist hier, mit welchen Stimmungen ist hier, das ist einfach echt sehr anspruchsvoll. Wie trainiere ich meine Stimme, wie rede ich, wie wirke ich, das spielt ja also eine große Rolle. Und dann, also erstmal war da mein Ehrgeiz geweckt, weil ich dachte, das will ich aber irgendwie auch ein Stück weit meistern. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich, glaube ich, auch ein kleines Talent zumindest habe, Menschen dabei zu helfen. Ich glaube, ich bin eine relativ ruhige Person. Oder das ist zumindest, was mir gespiegelt wird. Und ich glaube, das hilft vielen Menschen vielleicht so ein bisschen als Schuhanzieher. Mhm. Und da habe ich gedacht, warum das nicht auch nutzen und weitergeben.
Mhm. Und wie waren deine Erfahrungen? Also wie gefällt dir das?
Also ich habe natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht und Stunden, wo ich mich selber ganz toll fand und ganz grässlich fand und die irgendwie sehr schwierig waren. Mhm. Habe auch alles Mögliche an Stunden schon erlebt, also mit 2 Leuten und hatte auch schon mal 40 Leute in einer Stunde.
Oh, okay. Das ist aber wahrscheinlich irre schwer zu steuern, oder?
Ja. Ja. Da muss man einfach durchziehen. Also ja. Das ist auch, man muss sich wirklich so eine Autorität angewöhnen, die mir auch nicht so zu eigen ist. Aber das hat mein Ausbilder auch immer gesagt, ihr spielt die Musik nach alle Pfeifen, tanzt nach eurer Pfeife. So, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Training. Also, aber ich habe es irgendwie gerne gemacht, weil ich finde immer der schönste Moment für mich ist, wenn ich dann alle am Ende so ins Shavasana geschickt habe und dann liegen sie alle vor mir mit ihren geschlossenen Augen und ich sitze und guck mich da so um und sehe irgendwie X. Ich gehe davon aus, entspannte Leute, dann ist das, also das berührt mich irgendwie, das finde ich schön.
Ja, total. Also das stelle ich mir auch richtig, richtig schön vor, dass man sich denkt, okay, ich bin hier irgendwie diesen Weg gegangen, das hilft mir, ich habe gelernt und ich spüre irgendwie den Impuls in mir, das weiterzugeben. Und wenn du dann so das Ergebnis siehst und siehst, dass es funktioniert, ist natürlich super.
Ja.
Richtig, richtig schön. Und sag mal, wann kam denn dann der Gedanke, ein Buch über das Thema zu schreiben?
Ehrlicherweise kam der gar nicht mir selber, sondern meiner Lektorin, Julia Suchorski, bei der ich mein letztes Buch geschrieben hatte. Die kontaktierte mich irgendwann und also sie wusste, dass ich Yoga mache. Sie ist auch Yoga, also aktive Yoga-Machende und sagte, meine Güte, Gunnar, es machen doch so viele Leute Yoga, aber es gibt doch irgendwie gar kein Buch, also es gibt 1000 Bücher, die einem erklären, wie man Yoga macht, aber es gibt doch kein Buch, was man sagt, woher kommt das eigentlich? Mhm. Also wir haben alle irgendwie so eine halbe Idee oder eine Viertel, 10% Idee, aber es gibt nicht dieses eine Buch. Mhm. Müsste es das nicht geben und könntest du das nicht schreiben? Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen, glaube ich, 2 Monate später nach dem ersten Gespräch.
Ach, super. Ja, Grüße gehen raus an Julia. Vielen Dank. Genau, und dann fass doch vielleicht mal ganz kurz zusammen, worum es so geht. Also wenn du so einen kleinen Überblick geben könntest, ja, wie das Buch aufgebaut ist, das wäre toll.
Mhm. Also das Buch ist in 3 Teile aufgeteilt, weil ich wirklich mir angeguckt habe, es geht um die Geschichte von Yoga. Das heißt, ich tauche erstmal tief in die Vergangenheit ein, um zu sehen, wann gibt es denn dieses erste Yoga? Mhm. Und es gibt sehr viele Vorurteile auch rund um Yoga. Also viele denken, das wäre so 5000 Jahre alt. Also vor 5000 Jahren hätte es schon den Baum und den Krieger gegeben und da hätten irgendwelche indischen Weisen rumgestanden und irgendwie auf vorsehenflutlichen Matten und hätten dieses Körper-Yoga irgendwie praktiziert. Mhm. Das ist nicht so. Mhm. Also was wir finden, das ist ungefähr vor 2000 Jahren sind Texte, in denen so der Wortstamm Yoga auftaucht. Aber der hat nichts mit Körperposen damals noch zu tun, sondern ist so ein spirituell religiöses Vehikel, ein philosophisches Konzept, also hat wirklich nichts. Wenn wir das nur so erkennen, dann würden wir denken, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Es ist alles relativ schwierig zu verstehen, aber darum geht's in dem ersten Teil. Also woher kommt das Wort? Ich versuche eben auch zu erklären, was das so mit asketischen Praxen zu tun hat, mit Askese, mit Ekstase, mit Karma. Also alle diese Begriffe, von denen wir irgendwie so ein bisschen Verständnis haben, was sie heißen, aber die eben ganz zentral sind auch für, wie sich Yoga entwickelt hat. Also heute würden wir nicht sagen, wir machen Yoga, um den Kreislauf der Wiedergeburten irgendwie zu durchbrechen. Aber so hat es sich halt entwickelt in der ersten Zeit. Das heißt, im ersten Teil geht es wirklich darum und dann, wie es sich so im indischen Mittelalter wie sich die ersten Körperposen und so Atempraktiken und so weiter entwickelt haben. Und im zweiten Teil reisen wir dann mit Yoga, nämlich, also qua den Schiffen, die die Engländer gefahren haben, also die Yoga-Texte, kommen in Übersetzung, englischer Übersetzung nach England und werden dann in Europa rezipiert. Mhm. Und das ist eine total wilde und spannende Zeit, weil in Deutschland haben diese Texte zum ersten Mal die Romantiker gelesen, also so Schelling und dann Schopenhauer, also so Leute, die wir alle aus anderen Zusammenhängen kennen, die waren so die ersten Yoga-Leser und die sind alle so Indien-Fans geworden. Und da hat sich so in den akademischen Schichten auf einmal so ein Interesse für indische Religiosität ausgebreitet. Und das ging dann weiter im 18., 19. Jahrhundert. Da hat eine Okkultistin, eine russische Okkultistin namens Helena Blavatsky, das heute gar nicht mehr bekannt war, damals die, also wirklich weltbekannt, weil sie eine eigene Religion gegründet hat. Und die hat angefangen, die Yoga-Texte einer ja breiteren Bevölkerungsmasse zur Verfügung zu stellen. Und auf einmal wurde das so ein bisschen, gab es erste Yoga-Lehrer, die auch von Indien in den Westen gekommen sind, die Yoga unterrichteten. Aber auch das war noch nicht das Körper-Yoga. Das waren so, macht mal die Augen und atmet. Also das waren wirklich so die Anfänge. Das beschreibt der ganze zweite Teil des Buches. Da geht es dann auch so darum, wie sich so die Körperkultur entwickelt hat. Yoga hat in der Zeit auch viel mit Bodybuilding zu tun. Also hat sich so ein bisschen parallel entwickelt. Und im dritten Teil, der setzt dann so Anfang des letzten Jahrhunderts ein, da geht es so um die großen Yoga-Lehrer, die man ja vielleicht vom Namen her kennt, wie Joyce oder Iyengar, die in den Westen gegangen sind und hier Yoga unterrichtet haben. Mhm. Und wie dann aber Yoga auch über die Counterculture, über die Hippies bekannt wurde. Also die Beatles haben angefangen zu meditieren und so weiter und so fort. Mhm. Und wie sich dann zu so einem absolut globalen Super-Wellness-Renner, der er heute ist, irgendwie entwickelt hat. Und das versuche ich auch so ein bisschen kritisch dann abzubinden im letzten Teil.
Wie siehst du den Trend aktuell, den Yoga-Trend?
Ja, zum Teil ein bisschen schwierig. Also ich muss gestehen, dass mir die Recherche am Buch Yoga in manchen Teilen auch so ein bisschen verlitten hat. Weil ich auch vieles in der, ich sag mal, Szene, die ja auch nicht einheitlich ist, aber in so Bereichen der Szene erlebe, wo es so um sehr esoterische Dinge geht, die ich als sehr apolitisch und ahistorisch auch empfinde und auch grundsätzlich schwierig finde, awissenschaftlich auch finde. Das stößt mir oft auf.
Kannst du da, Entschuldigung, mal so ein, zwei Beispiele nennen?
Also so in dieser Esoterik-Yoga-Szene, da gibt es schon viele Leute, die zum Beispiel, also das habe ich auch von anderen Autoren gelesen, als sie zum Beispiel versucht haben, auch es gibt ja auch Verbindungen der Nationalsozialisten zum Beispiel zu Yoga-Texten. Das hat mit den Yoga-Texten nichts zu tun, aber die Nazis fanden die trotzdem toll. Und ein Autor, der sich damit beschäftigt hat, hat dann nur so gehört, bitte nicht in der Vergangenheit wühlen. Das ist alles, also was wir so als auch als Spiritual Bypassing kennen, solche Elemente, dass gesagt wird, nein, du musst das alles nur in dir selber suchen. Wir beschäftigen uns nicht mit Politik, mit fragwürdigen Dingen wie Kolonialgeschichte oder so, das blenden wir alles aus. Yoga ist ein Geschenk an die Menschheit und nur du machst damit was. Und ich sage halt, naja, also Yoga ist eine soziale Praxis. Natürlich findet Yoga nicht im luftleeren Raum statt und wir müssen irgendwie uns auch mit politischen Fragestellungen, mit sozialen Fragestellungen irgendwie auseinandersetzen, unabhängig davon, was du auf deiner Matte machst. So, und das finde ich schwierig. Schwierig finde ich auch, dass so in der ESO-Szene es auch einfach viele Leute gibt, die damit Heilsversprechen verbinden, sagen, Yoga kann dies und jenes heilen oder die dann noch letzten Endes einfach auch ihr Zeugs und ihre Produkte verkaufen mit Heilsversprechen und die Yoga und die angebliche Verbindung zu uralten indischen Praxen nutzen, um Menschen Heilsversprechen zu machen, die ich für sehr gefährlich halte, weil Menschen, die in Not sind, glauben viele Dinge, wie wir wissen. Da würde, glaube ich, der Szene auch ein bisschen gut tun, bisschen mehr ja Nachdenken vielleicht auch zu kultivieren und damit auch eine Verbindung ja auch zur Geschichte mehr zu kultivieren.
Da sind wir ja ganz nah an den Gurus jetzt auch dran. Welche Funktion haben denn Gurus im Yoga? Also vielleicht auch historisch angefangen gesehen bis heute.
Also letzten Endes ist ein Guru auch jemand, und das ist auch der große Unterschied zu unserer heutigen Praxis. Wir kennen es ja, dass wir Yoga-Klassen haben. Also wir sitzen zu, keine ich, 5 bis 30 Leute irgendwo und der Lehrer sitzt vorne. Das ist total neu. Also das ist, weiß ich nicht, 100 Jahre alt ungefähr. Früher wurde sozusagen der Guru, den man sich dann irgendwie aussucht oder dem man sich nahe fühlt, der hat einen One-to-One unterrichtet. Und das war eine Beziehung, die über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte ging, mhm, und beinhaltete also auch ein intensives, jetzt fällt mir das deutsche Begriff nicht ein, Monitoring, mhm, des eigenen spirituellen Weges. Mhm. Und da wurden einem die Körperposen wirklich einzeln beigebracht. Also das ist die Beziehung zum Guru, und Gurus werden also auch, die heute in Indien noch so genannt werden, hoch verehrt. Also das sind sehr gelehrte, also nicht im Sinne Schriftgelehrte, sondern auch im spirituellen Sinne gelehrte Menschen, denen hohe Verehrung anteil wird und die eben nicht mal so hingehen und irgendwas unterrichten.
Okay, aber im Grunde, wenn du es jetzt so beschreibst, würde ich denken, okay, ursprünglich war ein Guru einfach ein Lehrer.
Ja.
Aber dann kam ja irgendwann diese Überhöhung und Verehrung dazu. Wie ist das passiert?
Also ich glaube, es war schon immer so, dass Gurus natürlich nicht nur das Lehrprogramm durchgezogen haben, mhm, sondern ja das ganze Leben betrachtet haben. Also indische Asketen, die zu Gurus gezogen sind, die haben sich außerhalb der Gesellschaft bewegt. Also die sind zu den Gurus gezogen. Das waren schon so wie so klösterliche, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt die Analogie ziehen möchte, aber es war schon, man ging dann dahin und entzog sich auch der eigenen Familie und dem eigenen Stand und dem eigenen, der sozialen Stellung, um bei einem Guru zu lernen. Und das hat sich natürlich, ist das jetzt viel schwieriger geworden oder Menschen, aber hat trotzdem noch Ansätze davon, indem es sehr viele, gibt auch sehr viele bekannte Beispiele von Gurus, die es geschafft haben, dass Menschen ihnen auch sehr viel Geld geben, sich in ihre Ashrams ziehen. Patabi Joyce war ja auch einer, wo Menschen jahrelang auch zum Teil hingegangen sind, um dann alles für das Fortschreiten dessen zu tun, was er eben, ja, letzten Endes war es ein Business, aufgebaut hat. Das ist eben also sozusagen die Kapitalisierung des Gurutums. Das ist was ganz Neues.
Werbung. Mal ehrlich, über unseren Intimbereich wird oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Aber wir bei 50 über 50 reden offen. Denn Scheidentrockenheit betrifft mehr als jede zweite Frau über 45. Die Ursache ist oft ein lokaler Östrogenmangel, wie zum Beispiel nach den Wechseljahren, in der Stillzeit, durch Einnahme der Pille oder durch eine Krebstherapie. Die Intimhaut wird dünner, trockener und somit empfindlicher. Das kann schmerzhafte Folgen haben. Die gute Nachricht: Beschwerden können auch mit Befeuchtungspräparaten von Kade Hydro gelindert werden. Ohne Hormone, aber mit Hyaluronsäure. Die verschiedenen Darreichungsformen, Ovula, Gel und Creme, bieten individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Für alle, die eine einfache und hygienische vaginale Anwendung bevorzugen, gibt es das Kade Hydro Befeuchtungsgel mit Applikator. Das Gel spendet intensive Feuchtigkeit für Vagina und Vulva, dem äußeren Intimbereich. Auch in der Stillzeit und vor dem Geschlechtsverkehr geeignet, und es ist hautfreundlich zu unserem Mikrobiom. Mit Hyaluronsäure, frei von Hormonen, Duft und Farbstoffen, ideal bei Scheidentrockenheit mit Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Sex. Besonders praktisch, der Applikator ermöglicht eine einfache vaginale Gelanwendung. Besonders geeignet für Frauen in und nach den Wechseljahren und für alle, die sich in ihrem Körper wieder wohl und frei fühlen möchten. Bei Scheidentrockenheit Kade Hydro. Befeuchtung, die begeistert. Kompromisslos gut. Mehr Infos und die passenden Produkte für dich findest du in den Shownotes. Danke an Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode. Werbung Ende. Mir fällt so als Beispiel aus den letzten Jahren immer Guru Jagat ein. Mhm. Die war ja auch mal hier in Berlin, ja, zum Beispiel. Ist ja auch rumgetourt, ne? Hat eigene Studios gehabt in L.A., glaube, mhm, ich, und Mallorca.
Ich glaube auch, ja.
Ja, irgendwie so. Kannst du sie mal ein bisschen beschreiben, so dieses Phänomen und diese Aura um sie herum? Ich finde es ja tatsächlich gleichermaßen faszinierend wie auch abstoßend.
Ja.
So.
Ja. Ja, Guru Jagat oder Jagat, ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig ausspricht, war eine junge Amerikanerin, die in ihren 20ern ziemlich lost war. Also hat irgendwie mal angefangen zu studieren, hat es dann wieder aufgehört, hat zu viel Alkohol getrunken, Toxic Boyfriends gehabt. Also so eigentlich so ein bisschen so ein Standard-Lostness-Leben in ihren 20ern geführt, ist rein und raus gedriftet aus Jobs und hat dann aber irgendwann Kundalini-Yoga, mhm, für sich entdeckt. Und in einem Maße für sich entdeckt, dass sie eben auch sozusagen ihre Möglichkeiten erstmal auf die Seite gekehrt hat und gesagt hat, jetzt hänge ich mich da voll rein. Und sie ist eben also zu ihrem Kundalini-Guru auch hin und hat in diesem Unternehmen angefangen mitzuarbeiten und hat eben sich dort als Kundalini-Yoga-Lehrerin auch ja etabliert und muss wohl auch irgendwie sehr, sehr charismatisch gewesen sein. Also es gibt ganz viele, sie ist vor ein paar Jahren gestorben, aber ich habe mir auf Instagram findet man noch also viele Kommentare unter ihren Posts, wo Leute sich tief bedanken dafür, was sie alles bei ihnen ausgelöst hat. Also die Frau muss wirklich Menschen tief berührt haben. Sie ist rumgetourt. Sie hatte also auch, sie hat auch das entdeckt, womit man sowas erfolgreich machen kann. Also sie war eine Persönlichkeit. Sie hat viel geredet. Sie hat Social Media für sich genutzt. Sie hatte auch viele Celebrities, die irgendwie für sich die Trommel geschlagen haben und hat dann wirklich ein richtiges Unternehmen aufgebaut aus diesem Kundalini-Unterricht. Also man kann da auch, das Unternehmen gibt es auch immer noch, so ziemlich alles kaufen, was man nicht braucht. Also von so Hochvibrations-Schaffells über, ich glaube, $200, über natürlich so ESO-Schmuck-Zeugs. Man kann sich einen eigenen spirituellen Namen geben lassen. Ich glaube, ist auch nicht ganz billig. Also so, und natürlich Yoga-Kurse kann man sich kaufen. Und das Abstoßende an ihr ist, dass sie auch in den letzten Jahren vor ihrem Tod, also sie ist an einer, an einer Lungenembolie gestorben nach einer OP, war eigentlich, dass sie auch in dem Podcast, den sie hatte, sehr so ins Verschwörungstheoretische abgedriftet ist. Also die hatte da Leute, die wirklich knallharte Antisemiten sind und die, also sie hatte einen Gast, der behauptet hat, Matrix sei ein Dokumentarfilm und solche Späße. Also, und sie ist auch öffentlich angeklagt worden, dass sie ihre Mitarbeiter schlecht behandelt und so weiter und so fort. Das hat sie alles abgewiesen. Also ist schon so ein bisschen ins diesseitige Jenseits irgendwie abgedriftet.
Und was ich mich auch frage, ich meine, die heißt ja nicht schon immer Guru Jagat oder Guru Jagat. Wie kommt man auf die Idee, sich selbst so zu nennen? Sich selbst so einen Guru-Titel zu verleihen? Oder macht man das gar nicht selbst? Wo hat die ihren Namen her?
Ja, ich glaube, das ist alles, eigentlich ist das nicht okay, sich selber Guru zu nennen. Mhm. Aber sie hat dann irgendwann mal gesagt, dass ihr ein entsprechender Guru die Erlaubnis dafür gegeben hätte. Also da hört dann die Nachvollziehbarkeit auf.
Okay.
Also.
Alles klar.
So.
Du warst ja auf Recherchereise in Indien. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Ist Indien irgendwie ein großes Yoga-Land oder gibt es bestimmte Orte oder wie ist der Vibe?
Ja, also erstmal war es total schwierig zu gucken, wo gehe ich denn überhaupt hin? Weil es gibt so ein paar sehr offensichtliche Orte, so Rishikesh ist einer davon, den, glaube ich, kennt man ja irgendwie so. Und dann habe ich mich aber entschlossen, eher in den Westen rund um Mumbai zu gehen, weil da eben die zwei ältesten wissenschaftlichen Yoga-Institute, die also durchgehend sozusagen betrieben sind, angesiedelt sind. Das Kavalyadam und dann das Yoga-Institut in Mumbai. Mhm. Also in Mumbai kann ich direkt sagen, da ist Yoga auch so, wie wir das kennen. Also ich war in Mumbai, ich wollte einfach ganz viel Yoga da machen und ich war bestimmt jeden Tag in 2-3 Yogastunden in irgendwelchen Studios und die sehen so aus wie bei uns. Also wie in Berlin, in Köln, in Frankfurt, in Offenbach. So, also das sind so mit so Neonschrift und irgendwie da gibt's auch Pilates und da gibt's Yoga für den knackigen Po und solche Geschichten. Also da hat das auch nichts mit Meditation und Tiefe und so weiter unbedingt zu tun. Mhm. Und zugleich das Yoga, was ich in diesen Instituten erlebt habe, ist da wirklich sehr für die indische Mittelschicht gedacht. Das muss man auch wissen. Also Yoga war auch bis vor wenigen Jahren relativ out in Indien und ist aber so entdeckt worden, so ein bisschen als Mittelschichtsbetätigung. Hat natürlich auch mit Geld zu tun. Indien ist da ja auch ein sehr, sehr diverses Land, ein sehr armes Land auch. Aber die Mittelschicht hat so ein bisschen Yoga für sich entdeckt, auch so als Teil so ein bisschen des Nationalgefühls, weil es was Indisches ist. Und das ist eine Art von Yoga, wie ich sie da erlebt habe, die ja uns vielleicht so ein bisschen fast altertümlich anmuten würde, die wir das ja schon sehr irgendwie sportlich betreiben, weil indische Yogalehrer, die ich da erlebt habe, sind alle sehr streng. Also da gab es eine Yogalehrerin, die war eigentlich auch noch relativ jung, aber die lief immer mit so einem kleinen Bambusstab im Unterricht rum und hat also nicht geschlagen, aber sagen wir mal getappt, wenn irgendwas nicht tief genug war. Und da war auch nicht, so wie ich das kenne und beigebracht bekommen habe, wenn es zu schwierig wird, geh raus aus der Pose, sondern so, nee, du kannst noch tiefer gehen, tiefer, tiefer. Okay. Also das so der Vibe ist wirklich ein ganz anderer und es wird auch nicht so geflowt wie bei uns, sondern so richtig so ein bisschen wie so ein Drill Sergeant angesagt, so, jetzt in die Pose halten, jetzt in die Pose halten. Mhm. Und aber darüber hinaus glaube ich, dass man auch noch alles andere erleben kann in Indien. Mhm. An Yoga.
Magst du Indien? Warst du gerne da?
Ja. Ich hatte großen Respekt und auch ein bisschen Angst vor Indien, weil ich auch von Freunden, die länger da waren, auch gehört habe, dass es als alleinreisende Frau auch kein einfaches Land ist. Was sich auch ein bisschen bestätigt hat. Also ich habe schon darauf geachtet, dass ich irgendwie sicher war. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Aber glaube ich, ist es auch ja tatsächlich wichtig, das mal erlebt zu haben, woher es kommt. Im Sinne von auch die Gerüche, die Vielfalt dieses Landes mal, also ich war einen Monat da, ne? Das ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber das zumindest erahnen zu können, um auch mal so zu wissen, mit welcher Art von Input und welcher Fantasie wurde es irgendwie gestaltet. Mhm. Also so ganz grob. Und dann auch einen kleinen Einblick zu bekommen, was ist denn hier die, wer ist das denn, der sich hier dafür interessiert? Und das fand ich sehr spannend und darüber hinaus habe ich wirklich auch sehr liebevolle und interessante und lustige Menschen kennengelernt und habe mich da wirklich auch sehr willkommen gefühlt. Mhm. Also ich habe eigentlich keinen stabilen Magen, aber ich habe in Indien so wunderbar gegessen wie noch nie und hatte keine Ausfälle diesbezüglich auch.
Das ist bestimmt eine Sache, die dich sehr überrascht hat. Gibt es ansonsten irgendwas in der Recherche, was du erfahren hast, womit du gar nicht gerechnet hättest?
Ja, ich glaube, das Erste war wirklich, wie wenig Alt-Yoga ist. Mhm. Und wie ja doch wirklich auch es eine Kollaboration war. Also wie viel auch westliche, ich nenne es mal westliche Elemente, westliche Vorstellungen auch eine Rolle dabei gespielt haben. Also dass es wirklich eine starke Wechselwirkung war. Und dass mhm. das, was wir als Yoga kennen, einfach irgendwie 150 Jahre alt ist. Mhm. Und wirklich nicht älter. Mhm. Das hatte ich so nicht gedacht. Mhm.
In den 80ern gab es so eine Welle, wo ganz viele Leute nach Indien gegangen sind. Kannst du davon mal erzählen? Ich finde das eine ganz spannende Geschichte.
Ich finde die Geschichte auch immer, und ich habe wirklich so Neid, weil ich da auch so gerne hingegangen wäre, glaube ich, damals. So diese Art von Ausstieg ist jetzt nicht mehr möglich.
Ja.
Also damals gab es, also das hatten ja auch, glaube ich, die Beatles schon so ein bisschen ausgelöst, so die Idee, dass in Indien so dass die wahre Spiritualität zu finden sei, so diese Vorstellung Aussteiger, Hippies und so, die gab es schon. Und dann hat sich das aber in Indien so ein bisschen um Bhagwan/Osho gruppiert. Der Name sagt einem vielleicht auch noch was. Es gibt ja in einigen deutschen Städten auch noch so Restaurants, Osho's Place und so weiter, die auch daher kommen. Also Osho war eigentlich ein Philosophieprofessor oder Bhagwan in Indien, der dann aber durch sehr kontroverse Äußerungen gegen das Hindu-Establishment irgendwie seinen Job an der Uni verloren hat und dann so ein bisschen als Wanderprediger rumgezogen ist. Und der hat eine griechische Reedereierbin irgendwo aufgegabelt, die ihm dann gesagt hat, das ist so toll und wichtig, was du predigst, du brauchst aber einen Ort. Und die hat ihm dann diesen Ort finanziert und der liegt in Pune, da war ich auch, das ist 4 Stunden östlich von Mumbai. Und ich finanziere dir hier einen Ashram und sozusagen die Infrastruktur, um deine Lehren weiter zu treiben. Und er hat dann so verschiedene Meditationen, also er hat so gegen alles an Establishment gewettert und hat so Meditationsarten erfunden, die nichts damit zu tun haben, ruhig da zu sitzen und die Augen zu schließen, sondern bei Osho wird meditiert, indem man schreit und tanzt und lacht und also sehr, sehr körperlich alles. Und das war natürlich was, was viele auch sehr attraktiv fanden, weil irgendwie sich so ausleben zu können, das war ja auch im Spirit der Zeit. Und da sind wirklich Hunderte und Tausende Menschen aus dem Westen hingepilgert und sind da zum Teil nur ein paar Wochen geblieben oder sind wirklich richtig ausgestiegen aus ihrem Leben. Ganz bekannt, Jörg Andres Elden, das war damals ein wirklich hochdotierter Sternreporter, der zufällig in Indien war damals. Und dann gedacht hat, ach, ich gucke mir das nochmal an, vielleicht kann ich da eine Reportage abgreifen. Und er hat eine Reportage geschrieben, zurück nach Deutschland. Die war natürlich irgendwie so der Sexguru. Das hatte so alle Elemente, wie sowas irgendwie zum Erfolg kommt, so ein Artikel. Und er hat dann auch noch ein Buch geschrieben über seine Zeit und ist aber wieder zurückgegangen und ist richtig ausgestiegen. Und diese ist in dieser Bhagwan-Kommune gelandet, die dann, weil sie auch in Indien mit den Behörden irgendwie in Konflikt geriet, in die USA ausgewandert ist, nach Oregon. Mhm. Da gibt es auch eine Netflix-Doku zu Wild Wild Country, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist mit das Verrückteste, was man sich angucken kann. Und dann schließlich sind sie aber auch aus den USA wieder rausgeflogen und wieder zurück nach Pune. Und diesen Ashram gibt es heute noch. Osho ist mittlerweile tot, aber sein ehemaliger Leibarzt ist noch in dem Board, der dieses, es nennt sich mittlerweile Meditation Resort.
Und da kann man einfach hinfahren.
Ja, also kostet Geld. Ja. Ist nicht mehr so wie früher. Also ja, also das ist wirklich wie so eine Art Hotel. Also man muss nicht da wohnen, aber man kann da wohnen und kann dann so einen Day Pass bezahlen. Also das ist für indische Verhältnisse sehr, sehr teuer. Inder zahlen da auch weniger. Aber ja, da kann man hin und kann also auf dem Gelände, da gibt es sehr viele ATM-Maschinen und
okay.
Also das ist das so.
Cashflow läuft.
Cashflow läuft auf jeden Fall.
Okay, und warst du da?
Ja. Ja.
Du hast so einen Daypass dir geholt und hast dann da, wie sah dein Tag dann da aus?
Ja, ja, ich war ein paar Tage sogar da. Ach, also ich habe da auch im Hotel gewohnt. Und also das Erste, was, das ist wirklich sehr bizarr, das ist mitten in einem Villenviertel in Pune. Mhm. Und hat aber, also da ist ein Zaun drumrum und der ist wirklich, also der hat bestimmt 4 Meter hoher, schwarzer, durchgehender Zaun. Also man kann wirklich nicht reingucken. Eine Polizeistation ist vor dem Haupteingang. Es sind so wie, wenn man rein will, das sind wie am Flughafen diese Beep-Beep-Geräte.
Aber warum?
Ja, sind so ein bisschen kontrovers, weil die halt so viele Ausländer da haben und gegen das Hindu-Establishment sind. Also das ist wohl so traditionell, dass die halt so ein bisschen Angst hatten, dass ihnen da Leute, also jetzt nicht unbedingt was Schlimmes, aber zumindest irgendwie, keine Ahnung, da was kaputt machen oder so. Also dass da randaliert wird oder so. Und da ist, wollen die sich halt vor schützen. Mhm. Und man kriegt so einen Ausweis. Und dann muss man aber sich, weil man darf über dieses Gelände nicht laufen, wenn man keine Robe trägt. Und tagsüber muss man eine weinrote Robe tragen und abends, um an diesem Hauptmeeting teilzunehmen, eine weiße. Und da gibt es so einen Shop, da kann man sich dann die Roben kaufen. Man kann sich aussuchen, ob man einen V-Ausschnitt haben möchte oder einen runden Ausschnitt. Also die muss man käuflich erwerben. Und wenn man die hat, dann darf man sich auf dem Gelände bewegen und dann gibt es so eine ausgedruckte Liste. Die haben da auch über so Computer-Screens, wo man dann gucken kann, welche Meditationen gibt es. Man kann da Tai Chi machen, man kann Feldenkreis machen, man kann Yoga machen. Man kann sich auch gegen Aufpreis die Tarotkarten legen lassen oder irgend so eine Consultation machen. Also so mit Aufpreis ist da sozusagen alles möglich. Da gibt es dann so eine kleine Mensa, wo man wirklich mit so einem Tablettchen ansteht und irgendwie guckt, was gibt's heute zu essen. Und dann geht man eben zu den verschiedenen Meditationen. Abends ist da sogar eine Bar, da wird Alkohol verkauft, was ja sonst in Ashrams total unüblich ist. Mhm. Dann gibt es da manchmal so Music Nights. Also das war an einem Abend war so eine Music Night, wo man so zusammen tanzen konnte. Da wollte ich dann irgendwie nicht hin. Ich habe aber von der Ferne mitbekommen, dass da Macarena lief. Also, dass man vielleicht so eine Vorstellung hat.
Okay, wow.
Ja.
Und abschließend sagst du Humbug oder Geldmacherei oder doch was Gutes dran? Also ich kann es irgendwie gar nicht so genau einordnen, weil es ja auch so eine lange Geschichte hat und man denkt so, es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber dann kommt Macarena und irgendwie
ja.
Pilzbier um die Ecke und dann ist irgendwie ja auch wieder kaputt, ne?
Ja, und zugleich, also auf diesen Abendmeetings, da wird dann halt, also dann muss man da so 15 Minuten rumhüpfen und soll sich so wild gebären wie möglich. Und also mich hat das echt Überwindung gekostet, aber ich habe natürlich da irgendwie mitgemacht. Mhm. Und das waren dann irgendwie schon auch wieder so ganz gute Momente, weil es auch einfach so schräg ist. Man denkt die ganze Zeit, ich sehe hier wie in einem Science-Fiction-Film, also wie da abends auch alle mit diesen weißen Roben, also das ist auch wirklich schräg. Pilgern in diese Pyramide rein, wo dann das Hauptmeeting vorsteht. Also es ist so, es ist irgendwie alles. Ich fand eigentlich fast alles auch sehr bekloppt, aber zugleich hatte ich auch ein bisschen eine gute Zeit da. Also
jetzt will ich da auch mal hin. Ja. Ich würde dich ganz gerne zum Schluss nochmal fragen, weil in dem Podcast geht es immer so ein bisschen ums Älterwerden und um Gesundheit. Was würdest du sagen, sind für dich so die Hauptbenefits jetzt am Praktizieren von Yoga? Warum ist es gut, das zu tun?
Ich glaube, es sind wirklich zwei Dinge. Ganz banal ist das Erste, dass Yoga einem wirklich bei der Stressreduktion helfen kann. Was, ja, glaube ich, uns klar ist, dass das eine wichtige und gute Sache ist. Und das Zweite, was mir am nachhaltigsten wirklich geholfen hat bei Yoga, war eben dieses Schuhanzieher-Ding. Mhm. Also, dass ich durch Yoga wirklich so in meinen eigenen Körper gerutscht bin, dass ich mittlerweile in der Lage bin, auch die Bedürfnisse meines Körpers viel feiner wahrzunehmen und Bedürfnisse wie Bewegung oder viel genauer, glaube ich, auch spüre, wie es mir geht und was mein Körper braucht. Und das erstreckt sich ja auch über Ernährung und über Nahrung oder Nahrstoffe ganz grundsätzlich. Und ich habe vorher wirklich echt nicht viel Sport gemacht und durch Yoga, also ich bewege mich eigentlich wirklich jeden Tag. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem so zum gesunden Älterwerden auf jeden Fall mit der tollste Unterpfand ist.
Gunnar, ich danke dir sehr für diesen total spannenden Einblick. Und wer mehr wissen will, liest dein Buch. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
Ich freue mich auch. Lieben Dank, Stefanie.